Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Wir sind im 61. Teil und wir möchten heute über eine ganz besondere Botschaft sprechen, über Gottes letzten Aufruf. Dazu mit mir im Studio der Raimund Fuchs. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du bei uns bist.
Gerne, danke schön für die Einladung.
Den Raimund, den kennen die meisten von euch. Er kommt ja aus der Österreichischen Union und er war da wohl sowohl für Ehe und Familie zuständig, als auch der Heimatmissionsleiter für viele Jahre. Jetzt mittlerweile im Ruhestand, im Wohlverdienten oder im Unruhestand, wie du es nennst.
Du Privatier.
Privatier. Deswegen hast du auch die Zeit, zu uns zu kommen, wofür ich dir sehr dankbar bin, denn ich weiß, du hast eine ganz, ganz spannende Themen, die wir hier auch bei AD anbieten. Und über die möchte ich mit dir sprechen. Es geht nämlich um Gottes letzten Aufruf, Gottes letzte Botschaft an diese Welt. Und wenn wir darüber sprechen, über die letzte Botschaft, was oder die wichtigste Botschaft oder die Botschaft für die letzte Zeit, welche Botschaft würdest du sagen, ist das? Welche Botschaft muss die Welt am Ende der Zeit hören?
Ja, wenn du die Offenbarung aufschlägst, Offenbarung Kapitel 14, da hast du ab Vers 14 die Wiederkunft Jesu beschrieben, das Gericht. Und bevor das Gericht beginnt und Jesus wiederkommt, gibt es eine Beschreibung von drei Engeln, die durch den Himmel fliegen und ein besonderes Evangelium verkündigen. Und das ist eigentlich die Botschaft für heute, denn wir glauben, dass Jesus bald wiederkommt und dass mit ihm auch das jüngste Gericht beginnt. Und wir brauchen eine Vorbereitung auf diese Zeit.
Mhm. Also wenn du Offenbarung 14 sagst, als die Botschaft für die Welt jetzt am Ende, das haben die meisten unserer Zuschauer bestimmt schon erraten, dass Offenbarung 14 die Botschaft ist, die heute gehört werden muss.
Ja.
Wir sagen immer die Drei-Engels-Botschaft. Jetzt, wir sollen sie verkündigen, aber für wen ist die da? Also was verbirgt sich dahinter? Was verbindest du mit dreifacher Engelsbotschaft? Warum heißt die Botschaft auch so?
Naja, die Botschaft kommt aus dem Offenbarungsbuch, aus dem Kapitel 14, wo es eben heißt, dass ein Engel durch den Himmel fliegt und ein Evangelium verkündigt allen Menschen, die auf Erden wohnen, allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern. Hm. Und wir sind natürlich jetzt in dem Buch der Prophetie und da haben wir es eigentlich mit lauter Symbolen zu tun. Und was mir geholfen hat, ist einfach, weil oft ist es so, die einen sagen, das ist symbolisch, die anderen sagen, das ist wirklich. Und das ist, damit wir da wirklich eine ordentliche Auslegung haben, muss ich sagen, dass wir eigentlich in der Offenbarung es mit lauter Symbolen zu tun haben. Aber es gibt Symbole zum Beispiel, die gleich der Wirklichkeit sind. Wenn du irgendwo eine Schere siehst, wo man sagt, jetzt hier abschneiden, dann hast du ein Symbol, nämlich die Schere. Und die schaut genauso aus wie die Wirklichkeit. Dann gibt es in unserem Leben auch Symbole, die ähnlich der Wirklichkeit sind. Zum Beispiel, wenn du das Verkehrsschild Sackgasse beachtest. Schaut aus wie ein T mit einem roten Balken oben, ist ähnlich der Wirklichkeit. Weil Sackgasse schaut nicht so aus, aber so ähnlich ist es. Ist auch ein Symbol. Und dann gibt es bei uns auch Symbole, die haben mit der Wirklichkeit überhaupt nichts gemeinsam. Zum Beispiel das Symbol für Mann oder Frau.
Also Kreis mit so einem Pfeil.
Kreis mit einem Pfeil, ja. Was hat das mit dem Mann zu tun oder der Spiegel mit der Frau? Da gibt es also Erklärungen, aber es gibt also Symbole, die sind ähnlich, gleich oder überhaupt mit der Wirklichkeit nichts gemeinsam. Und da haben wir es auch mit Symbolen zu tun, nämlich mit drei Engeln, die durch den Himmel fliegen und eine gewisse Botschaft der Welt bringen, und zwar allen Menschen, die auf Erden wohnen, allen Sprachen, Völkern, Nationen, Geschlechtern und somit auch für mich eine ganz besondere Botschaft.
Es ist nicht ein Kuriosum, dass obwohl hier drin steht, dass diese Botschaft von allen gehört werden soll, alle Völker, Nationen, Sprachen, Stämme, dass eigentlich die Adventisten, die oder quasi eigentlich fast die einzigen sind, die diese Botschaft überhaupt kennen. Also wenige. Ich habe die, glaube ich, noch nie woanders gepredigt gehört,
ja, diese Botschaft. Und eigentlich sollten wir alle Christen diese Botschaft verkündigen. Denn es geht ja darum, dass der Engel ein Symbol ist. Das Wort Engel, das kommt aus dem griechischen Angelos und heißt Bote. Und jetzt geht es also nicht um einen wirklichen Engel, der da durch den Himmel fliegt, sondern wir erinnern uns daran, dass Jesus, bevor er in den Himmel auffährt, seinen Jüngern, seiner Gemeinde den Auftrag gibt, das Evangelium zu verkündigen, die Leute zu Jüngern zu machen, indem sie sich getauft werden, unterrichtet werden und wir eigentlich auch in der Offenbarung zum Schluss dann diesen Gedanken hören, der Geist und die Braut sprechen, komm. Das heißt also, der Heilige Geist gebraucht seine Gemeinde, die Gemeinde Gottes, die Brautgemeinde, um das Evangelium zu verkündigen. Nur das Problem ist halt, dass viele christliche Gemeinschaften, und das werden wir jetzt ein bisschen kennenlernen, nicht das ganze Evangelium verkündigen. Und deshalb hat Gott die Gemeinschaft der siebenten Tagsadventisten ausgewählt. Das Zeugnis Jesus sagt es uns, zum Beispiel in Schatzkammer, Kapitel Band 3, Seite 246. Die siebenten Tagsadventisten sind der Welt in einem besonderen Sinne als Wächter und Lichtträger gesetzt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für die untergehende Welt aufgetragen. Herrliches Licht scheint ihnen aus dem Worte Gottes. Ihnen ist eine sehr wichtige Aufgabe zuteil geworden, nämlich die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. Es gibt also keine Aufgabe von gleicher Bedeutung. Deshalb sollten Sie auch nicht zulassen, dass etwas anderes Ihre Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Und darum ist es mir so wichtig, dass wir diese Sendereihe machen, damit auch unsere Geschwister diesen hohen Auftrag gerecht werden können und sehen, dass das gar nicht so schwer ist, diese Botschaft zu verkündigen.
Das ist ja interessant, oder? Dass Ellen White sagt, wir sollen genau diese Botschaft verkündigen. Jetzt eigentlich würden wir sagen, Moment, als Christen müssen wir doch den Menschen vor allem erstmal Jesus Christus verkündigen. Wir müssen doch das Evangelium den Menschen bringen. Beißt sich das, dass Ellen White sagt, dass wir sollen die dreifache Engelsbotschaft bringen, wir aber eigentlich einen Auftrag haben, wir sollen das Evangelium in die Welt bringen? Oder ist die dreifache Engelsbotschaft das Evangelium?
Natürlich, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen, was das für eine Botschaft ist. Und wir werden ja ganz genau in diese Botschaft hineingehen und merken, dass wir eigentlich, er sagt ja, Vers 7, da fliegt ein Engel mitten durch den Himmel. Nein, Entschuldigung, Vers 6. Er hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Also man kann auf alle Fälle davon ausgehen, dass die drei Engel das ewige Evangelium verkündigen. Mhm. Und was heißt Evangelium? Das ist ja auch ein was würdest du sagen, was heißt Evangelium?
Evangelium? Ja. Die gute Nachricht, ne?
Ja, das sagen alle.
Das sagen alle, ne?
Aber das stimmt nicht ganz.
Sei nicht böse, das habe ich auch schon mal gehört.
Da kommt noch was dran. Da kommt was dran. Ja. Warum? Euangelion heißt nicht nur die gute Nachricht, sondern die gute Nachricht vom Sieg. Das, weißt du, es ist eine gute Nachricht, wenn ich weiß, dass ich heute Mittag, was weiß ich, Gulasch bekomme. Das ist ja nicht Evangelium. Evangelium heißt die gute Nachricht vom Sieg. Das muss man sich so vorstellen. Die Griechen, das kommt ja aus dem Griechischen, Euangelion, die Griechen hatten das Bild vor sich, da waren zwei Städte im Krieg. Die Frauen und die alten Männer und die Kinder waren zu Hause und die anderen sind auf der Blutwiese im Krieg gewesen. So, und jetzt haben die Frauen gedacht und gebetet, werden wir siegen, werden wir verlieren. Nicht? Und auf einmal kommt und sie sehen schon den Läufer von weitem, die Staubwolke, und er keucht und keucht und schreit herein, Euangelion!
Ja.
Was heißt das?
Gute Nachricht vom Sieg dann.
Wir haben es gesiegt. Ja, die gute Nachricht vom Sieg. Und das ist eigentlich das, was wir heute zu verkündigen haben.
Das ist eine schöne Verkündigung, wenn man das weiß, dass wir was für den Sieg verkündigen. Wenn wir das verkündigen sollen, die dreifache Engelsbotschaft, welche ja nach der dreifachen Engelsbotschaft das ewige Evangelium ist und gleichzeitig die gute Nachricht vom Sieg. Jetzt haben wir ja also die Auslegung, ich glaube, wir haben das hier auch bei Eisberg voraus, haben wir uns das schon mal angeguckt, jeden Engel einzeln angeschaut. Was meint das? Was wird da genau gesagt? Was müssen wir der Welt sagen? Es ist aber so bezogen auf das, wir haben gesiegt und diese frohe Botschaft, die wir da drin haben, also wirklich diesen, wie soll ich sagen, diesen Ansatz des Evangeliums da drin. Magst du uns helfen, dass wir das rausfinden können, sozusagen, was du, darf man das so nennen, der evangelistische Ansatz da drin?
Ja,
denn die traditionelle prophetische Auslegung hatten wir uns schon mal angeguckt, hier in einer Sendung, ich weiß gar nicht mehr genau in welcher,
ja.
Müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich weiß, du hast eine ganz interessante Auslegung, die damit harmoniert.
Ich glaube ja fest auch an diese prophetische Auslegung und sehe aber in der evangelistischen Auslegung, die ich jetzt ein bisschen darstellen möchte, dass das Ganze eine Grundlage hat, nämlich das ganze Evangelium. Das Zeugnis Jesu wurde einmal gefragt, der Schwester Weid, Christus kommt bald, Seite 143. Was ist denn die dreifache Engelsbotschaft eigentlich? Es ist ja das Evangelium, und das Evangelium ist ja nichts anderes als die Botschaft von der Gerechtigkeit durch den Glauben. Und dann sagt sie, einige haben mir geschrieben und gefragt, ob die Lehre von der Gerechtigkeit durch den Glauben die ein dreifache Engelsbotschaft ist. Ich habe ihnen geantwortet, sie ist in Wahrhaftigkeit die dreifache Engelsbotschaft. Das heißt also, wir dürfen eines verstehen, und jetzt gehe ich einmal hinein in den Römerbrief, wo der Paulus uns sagt, dass das Evangelium etwas Wunderbares ist. Er spricht davon im Römer Kapitel 1, dass das Evangelium eine Kraft ist, eine Macht ist. Und er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Römer Kapitel 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht. Und zwar im Griechischen Dynamis. Das Evangelium ist Dynamit. Mhm. Ja? Dynamit, das Sieg schenkt. Und über das werden wir auch genauer lernen. Und jetzt kommt's. Denn dieses Evangelium wird darin offenbart, Vers 17, durch die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und jetzt, wenn man genau liest, hat die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, drei Aspekte. Welche kommt aus Glauben, erster Aspekt, in Glauben, zweiter Aspekt, und der dritte ist, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, die dreifache Engelsbotschaft ist nichts anderes als die Gerechtigkeit, die Botschaft der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Und der Glaube hat drei Teile, drei Aspekte. Ausglauben, das wäre der erste Engel. Inglauben, das wäre dann der zweite Engel. Und seinen Glauben leben, das ist dann die Botschaft des dritten Engels. Das würde also bedeuten, Glauben heißt mehr als nur, naja, da gibt es jetzt verschiedene Auslegungen.
Also manche sagen ja, weil ich glaube, dass da ein Gott im Himmel ist, deswegen bin ich gläubig.
Ja, genau. Ich möchte das an einem Beispiel festmachen. Lukas Kapitel 5, den Fischzug. Ja. Der Petrus, muss dir vorstellen, der sitzt da in seinem Schifferl. Der Herr Jesus hat gesagt, darf ich reinsteigen, und predigt da den Leuten. Er sitzt da, horcht zu, ist ganz fasziniert. Auf einmal sagt Jesus zu ihm, du Petrus, nimm jetzt dein Schiff und fahr hinaus und du wirst Fische fangen. So, jetzt musste Petrus glauben. Glauben, erstens, stell dir vor, du bist der Petrus. Was bist du vom Beruf?
Fischer.
Fischer. Was ist der Herr Jesus vom Beruf?
Zimmermann.
Zimmermann. Jetzt sagt der Zimmermann dem Fischer, was er zu tun hat. Jetzt musste er glauben. Das heißt, für wahr halten. Das war der erste Aspekt des Glaubens. Er musste für wahr halten, dass der Zimmermann mehr vom Fischen versteht wie er, der es gelernt hat. Er musste sozusagen all sein Gelerntes hintanstellen und für wahr halten. Das ist einmal ein Aspekt des Glaubens. Der zweite Aspekt des Glaubens ist dann, dass er die ganze Nacht gefischt hat. Und er hat ja gelernt, man fischt nicht am Tag, sondern in der Nacht. Mhm. Und jetzt hat er die ganze Nacht gefischt und hat keinen einzigen Fisch erwischt. Wie geht's dir da, wenn du da fischst die ganze Nacht und keinen Fisch erwischt?
Kann man sich vorstellen, wie enttäuscht
er war. Da bist du enttäuscht, und du bist down, genau. Gefühlsmäßig, mir geht's nicht gut.
Und das ist auch schwere Arbeit.
Ja. Jetzt hätte er sagen können, na Herr Jesus, ich halte schon für wahr, aber ich fahre nicht raus. Weil ich habe die ganze Nacht draußen gefischt und da ist kein einziger Fisch draußen. Wie soll ich jetzt am Tag Fische fangen? Jetzt musste er nicht nur für wahr halten, sondern er musste auch vertrauen, und zwar völlig vertrauen. Und Vertrauen heißt, ich will eine Entscheidung treffen. Ich will. Und das sagt er ja dann auch, nicht? Ich habe die ganze Nacht, Vers 5, nichts gefangen, aber, sagt er, auf dein Wort hin will ich. Und das hat er, das ist die Entscheidung.
Interessant, dass er das auch gegen seine eigene Erfahrung macht.
Genau, und das musst du oft gegen deine Erfahrung machen und gegen deine Gefühle auch. Weil die Gefühle dürfen uns nicht beherrschen. Weil er hat schon recht gehabt, aber der Herr Jesus ist stärker. Und das ist das Evangelium, der Sieg. Ja. So, und jetzt ist noch immer zu wenig. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, ich halte ja für wahr, dass es einen Gott gibt. Ja bitte, das machen die Teufel auch. Die Täufer sind nicht so blöd wie viele Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott. Sie halten für wahr, dass es Gott gibt. Aber was machen sie nicht? Sie vertrauen nicht. Sie entscheiden sich nicht, ich will, so wie der Petrus, auf dein Wort hin will ich.
Das ist doch der Unterschied. Der Teufel ordnet seinen Willen nicht dem Willen Jesu
unter. Genau so ist es. Und jetzt kommt noch ein Aspekt, denn das ist noch zu wenig. Wenn ich nur sage, ich halte für wahr und ich vertraue, ich muss auch, wie heißt da? Der nächste Schritt, Vers 6, und da sie das taten. Du musst auch die Ruder nehmen und hinausfahren. Ja, wenn ich der Petrus gewesen wäre, hätte gesagt, naja, Herr Jesus, ich halte schon für wahr, dass wenn ich jetzt hinausfahren würde, ich Fische fangen könnte, dann kommen die Möglichkeitsformen. Aber bitte schick den Johannes, weil da sitzen alle meine Verwandten, die lachen mir alle aus, wenn ich jetzt fahre. Nein, er musste die Ruder nehmen. Und jetzt kommt noch was Aspektvolles in Bezug auf den Glauben. Wenn ich sehe, dass da draußen die Fische nur so das Meer aufwühlen, ja, dann bin ich sofort draußen. Aber er hat die ganze Nacht gefischt, kein Fisch, und da ist nichts da draußen. Und jetzt musste er tun, gehorsam sein, ohne dass er irgendwas gesehen hat. Und als er gehorsam war, den ersten Schritt des Gehorsams gemacht hat, kommt der Sieg des Evangeliums. Er fängt Fische. Das ist also, das Evangelium hat, oder der Glaube hat drei Aspekte. Für Wahrhalten ist der erste Engel. Der zweite Engel ist das völlige Vertrauen, die Hingabe an Gottes Wort. Und der dritte Engel ist dann die Folge davon, nämlich der Gehorsam.
Das ist interessant, wenn du das so erklärst. Würde ich ganz gerne ein bisschen tiefer, ein bisschen genauer mal darauf eingehen. Also warum der erste, zweite und dritte Engel das symbolisieren. Ist ja interessant, also es ist das ganze Evangelium, was auch schon Texte gezeigt, Römer 1, 16. Das Evangelium ist eine Kraft und was es macht.
Ja.
Und jetzt ordnest du es zu den einzelnen Engeln in der Offenbarung, also in Offenbarung 14. Du sagst, der erste Engel, der zweite Engel und der dritte Engel haben besondere Aspekte vom Glauben.
Das werden wir jetzt alles in einer Sendung nicht machen können. Wir werden jetzt dann eine Sendung nach der anderen machen und jeden Engel richtig durchgehen miteinander.
Dann kündigen wir das vielleicht schon mal an, also die nächsten 35 Sendungen.
Nein, nicht 35 Sendungen, aber die nächsten Sendungen auf alle Fälle möchten wir uns einfach Zeit nehmen dafür. Denn das Problem ist ja, dass wir gesagt haben, warum verkündigen das gerade die Siebenten-Tags-Adventisten so? Weil wir den Glauben in seiner Gesamtheit sehen möchten und nicht nur auf das Fürwahrhalten Wert legen oder auch wie viele andere christliche Gemeinschaften Hingabe, totale Hingabe an Jesus, sondern wir sind auch davon überzeugt, dass der Gehorsam dazugehört. Auch wenn sie uns oft sagen, ihr seid gesetzlich.
Das hört man oft, ja.
Weil ihr gehorsam seid. Nein, ja. Ich bin nicht gesetzlich, ich liebe Gott, und wenn der Gott sagt, mach das, dann ist das ein Akt der Liebe oder ein Werk des Glaubens. Das sind Glaubenswerke, nicht Leistungswerke.
Das ist auch kurios, ne? Also ich finde diese Argumentation sehr seltsam. Also wenn man sagt, das Kind hört auf seine Eltern, deswegen ist es gesetzlich und auf dem falschen Dampfer. Das Kind muss seine Eltern lieben, egal ob es auf die Eltern hört.
Ja.
Das macht gar keinen Sinn. Also aus Liebe zu den Eltern wird das Kind auf die Eltern hören.
Und das ist ein Akt der Liebe, dass das Kind gehorsam ist. Und das ist auch ein Akt der Liebe, dass ich meinem Vater im Himmel gehorsam bin. Wenn er sagt, du geh nach rechts, ja, dann gehe ich nach rechts, weil er es besser weiß. Und der Petrus hat gesagt, okay, du weißt das besser, und hat völlig vertraut, und dann hat er diesen Sieg erlebt.
Ja. Darf ich nochmal mit dir auf diese Engel zurückkommen?
Ja.
In der Offenbarung 14. Da hattest du ja schon gesagt, also diese Engel sind Boten. Offenbarung 14. Es geht ja darum, dass also drei Engel mitten durch den Himmel fliegen.
Ja.
Und Engel, sagst du, das sind Boten. Jetzt wäre natürlich einmal die Frage, diese Engel fliegen mitten durch den Himmel. Warum fliegen die eigentlich durch den Himmel, obwohl die Botschaft doch eigentlich für die Erde ist?
Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Ich bin davon überzeugt, dass das Wort Himmel, Uranos einmal vom Griechischen her, die Lufthülle meint. Also irgendwo ist es auf alle Fälle eine Man könnte auch sagen, eine himmlische Botschaft. Mhm. Das könnte man mal festhalten. Es ist eine himmlische Botschaft, keine irdische Botschaft. Es ist vom Himmel her die Botschaft. Und das Zweite ist, der Himmel ist ein Bild für hoch. Es ist gut, wenn man von oben her einmal die Botschaft hört und das sozusagen das Ganze irgendwo für alle Menschen gleich verteilt wird. Und da braucht man einen höheren Standpunkt, damit man das Evangelium allen verteilen kann.
Stimmt, ja, ich glaube das auch. Ich glaube auch, er fliegt mitten durch den Himmel, weil es eben eine Botschaft des Himmels ist. Also eine Botschaft, die von Gott für die Menschen ist. Jetzt ist, was ich mich oft gefragt habe, diese Botschaft ist ja so wichtig. Also Gott sagt, die soll am Ende verkündet werden. Und auch Ellen White sagt ja, also das ist das, also Gerechtigkeit aus Glauben, das ist eigentlich das Evangelium, was hier drin steht. Warum hat sich Gott eigentlich ausgesucht, dass so Menschen wie du und ich, also Menschen, fehlerbehaftete Menschen, diese Botschaft verkünden sollen? Und warum nicht Engel? Also warum nicht Engel aus dem Himmel?
Ich hätte es mir auch gewünscht. Ich hätte mir gedacht, ein Engel hat doch mehr Autorität.
Absolut.
Und wenn ich mit dir Probleme habe und du mir nicht glaubst, dann sage ich, geh mal raus, horch dir den Engel an und du kannst nicht anders, du musst dich entscheiden. Nur, wenn wir das Wort Evangelium richtig verstehen, dann werden wir das auch einordnen können. Denn Evangelium heißt also frohe Botschaft vom Sieg. Ja, welchen Sieg? Über die Sünde. So, jetzt kommt ein Engel, nehmen wir mal wirklich einen Engel, also ich glaube, dass es ein Symbol ist, weil ich habe noch keinen Engel gesehen, der durch den Himmel fliegt. Aber nehmen wir an, es wäre ein richtiger Engel, der würde also dann uns beiden die Botschaft bringen, ihr könnt über die Sünde siegen. Was wirst du denken?
Wahrscheinlich würde man denken, danke, dass du als vollkommener Engel mir das sagst. Hast du die Erfahrung je gemacht?
Du hast leicht reden. Du bist in einer heiligen Atmosphäre und sagst, wir können Sünde überwinden. Aber ich bin da mitten in der Versuchung, mitten in dem Dreck drinnen und ich schaffe es nicht. Wenn jetzt aber ein Mensch zu dir sagt, du kannst überwinden, ich habe es selber erlebt, in meinem eigenen Leben habe ich den Sieg erlebt, ja, dann ist das was Effektives. Dann wirst du glaubwürdig. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott uns deshalb gebraucht, damit wir erstens einmal uns schon selber helfen durch unsere Verkündigung und auch anderen helfen, weil wir mitten im Dreck im Krieg gegen Sünde leben.
Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Ne? Das eine ist, wir geben Zeugnis dem Nächsten, aber gleichzeitig, während wir das machen, hat es natürlich auch eine Auswirkung auf uns selbst.
Genau.
Das ist, glaube ich, was sehr, sehr Positives dabei, dass Gott das so gemacht hat.
Das ist so wichtig.
Uns als schwache Menschen diese wunderbare Botschaft verkündigen lässt, damit sie auch unser Herz erreicht.
Genau.
Wirklich besonders, ja. Wenn wir jetzt hier drin, also jetzt sind also schwache Menschen sind sozusagen ausgewählt, um das Evangelium zu verkündigen.
Ja.
Und hier steht, das ist das ewige Evangelium.
Ewiges Evangelium und ich würde auch sagen, das ganze Evangelium. Aber bleiben wir mal beim Wort ewigen Evangelium. Ewig heißt also, das hat schon immer gegeben und das wird sich nicht verändern. Ewig heißt auch unveränderlich. Das würde also bedeuten, und daran erkenne ich zum Beispiel auch die wahre Gemeinde Gottes, dass sie dasselbe Evangelium verkündigt, das damals die erste Gemeinde verkündigt hat. Das ist ein Kennzeichen. Das
verändert sich nie.
Denn das Evangelium ändert sich nicht. Und das wird sogar sehr ernst, sagt der Paulus, wenn man das im Galaterbrief uns anschaut. Das wird sogar eine sehr ernste Sache, wenn man das Evangelium verändert. Da sagt er im Galater Kapitel 1, dass es eigentlich kein anderes Evangelium gibt. Und im Kapitel 1, Vers 6 sagt er, ich wundere mich, dass ihr euch so bald habt abwenden lassen von dem, der euch berufen hat, zur Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Obwohl es kein anderes gibt, nur dass es Leute gibt, die euch verwirren und das Evangelium verkehren von Jesus. Und jetzt sagt er, und wenn wir oder ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium verkündigen würde, dann bitte glaubt es nicht, und der sei verflucht. Und er sagt es noch einmal, es gibt kein anderes Evangelium, es war und muss immer dasselbe bleiben. Was damals die Apostel verkündigt haben, muss auch die Endgemeinde verkündigen. Und daran erkenne ich, ob sie die wirkliche Gemeinde Jesu Christi ist. Mhm. Dass sie dasselbe Evangelium verkündigt. Denn alles, was ein anderes Evangelium ist oder auch nur ein halbes Evangelium, zum Beispiel, wir haben die drei Teile des Evangeliums und wenn nur zwei Teile verkündigt werden oder nur ein Teil verkündigt wird, ist das ein falsches Evangelium.
Mhm. Wer etwas hinzufügt oder weglässt.
Genau, ja. Nichts hinzu, nichts weglassen, das ist einfach ein Akt der Demut, dass ich das verkündige, was Gott damals schon durch die Apostel verkündigt hat.
Und ich finde das auch sehr, sehr beruhigend, das zu wissen, dass wir also das, was wir verkündigen, prüfen können an der Bibel. Sollte sich das Evangelium ständig verändern, dann habe ich ja keine Gewissheit mehr. Dann kann ich ja nicht sagen, also was damals verkündet wurde, war für die damalige Zeit vielleicht interessant. Menschen mussten sich ändern und so, aber heute ja nicht mehr. Ja. Also ich hätte ja gar keine Prüfungsmöglichkeit mehr.
Genau.
Und ich denke auch daran, bei ewigem Evangelium, das heißt, das Evangelium muss ja das gleiche gewesen sein in der ersten Gemeinde, in der apostolischen Gemeinde, als auch zum Beispiel zur Zeit von David oder sogar zur Zeit von Henoch oder Adam.
Richtig.
Also es muss die gleiche Botschaft vom Sieg gewesen sein.
Auf alle Fälle. Das Problem ist nur, dass sie es damals noch nicht so genau und detailliert kennen konnten. Erst durch Jesus ist es dann erfüllt worden, die Prophetie und so weiter. Aber wir dürfen heute zurückschauen und sagen, das, was Jesus als Evangelium uns verkündigt hat, das war immer schon da, von Anfang der Zeiten.
Mhm. Was ich auch spannend finde, den Gedanken, ist, dass wenn Paulus hier sagt, wenn jemand euch ein anderes Evangelium verkündet als das, was wir euch gebracht haben, der sei verflucht, impliziert ja gleichzeitig, dass es da andere Evangelien scheinbar gibt und auch gab zu Paulus seiner Zeit.
Genau.
Also irgendwelche Botschaften vom Sieg, die eigentlich eher verschleierte Lüge waren.
Ja. Und wir sind in einer Zeit heute, wo man immer mehr und mehr die Bibel verändert und sagt, das kann man nicht mehr so nehmen. Jetzt habe ich vor kurzem wieder von einem katholischen Pfarrer gehört, ja, wir müssen die Psalmen ändern, weil da ist so viel Gewalt drinnen und so weiter. Und die Genderbewegung sagt, wir müssen jetzt die Bibel ändern, weil das ist ja nicht Gott Mann und wir müssen da, ja, furchtbar.
Ich hab sowas tatsächlich mal erlebt. Das war noch zu meiner Zeit. Ich komme ja ursprünglich aus der evangelischen Kirche.
Ja.
Und wir hatten damals so Treffen, das waren so, da waren die Gemeindeleiter eingeladen und die Pastoren. Und dann wurde so mehrere Kirchspiele, heißt es, haben sich zusammengetroffen und wurden auch Gebete gebetet. Und damit diese Gebete aber gendergerecht waren, wurden diese Gebete zu Gott dem Vater und Gott der Mutter gebetet. Und ich fühlte mich so fremd dort. Ich meine, ich war noch evangelischer Christ, aber das hatte nichts mit meinem Glauben zu tun. Und das wurde alles so ein bisschen so verdreht und angepasst an die heutige Zeit.
Genau.
Und ich habe dann gesehen, dann gab es ganze Bibeln, die rausgegeben worden sind, wo diese ganzen, da hieß es nicht mehr die Brüder, sondern hieß die Brüder und Schwestern, da hieß es nicht mehr Gott Vater, da hieß es Gott Mutter.
Also, ist ein anderes Evangelium. Mhm. Und da dürfen wir als Kinder Gottes nicht mitmachen. Mhm. Aus Liebe zu Gott nicht, denn er hat sich uns offenbart. Und wenn er sagt, so bin ich und so ist es, dann bitte lass es so stehen.
Ja. Ist ja auch interessant, wie Martin Luther damals rausbekommen hat, dass da eigentlich ein falsches Evangelium verkündet wird. Also er hatte ja, also als katholischer Mönch, hat er ja die katholische Rechtfertigungslehre angenommen. Also durch Selbstkasteiung und Ablass wird man sozusagen von Sünden gereinigt oder spart sich Zeit im Fegefeuer, wie es damals hieß. Und er hat diese Lehre ja dann verglichen mit der Lehre der ersten Gemeinde, also mit der apostolischen Gemeinde. Hat einen Vergleich gezogen, stimmt das so, ist das wirklich so? Und kam man darauf, dass diese Lehre, die da zu seiner Zeit verkündet wurde, dieses Evangelium, kein echtes Evangelium ist.
Ja.
Und hat es angeklagt.
Ja. Also das ist das eine, dass man die Christen ein bisschen überprüfen muss und die Frage stellen muss, verkündigen wir als Christen das ewige Evangelium? Aber die anderen Religionen ja auch. Im Prinzip ist es ja so, dass die meisten Religionen Leistungsreligionen sind.
Mhm.
Und das ist ja etwas völlig gegen unseren Gott im Himmel. Denn Gott ändert sich ja auch nicht, sagt der Jakobus. Es gibt ja auch bei ihm keinen Wechsel, einmal Licht und einmal Finsternis. Mhm. Er ist immer der liebende Gott, der für uns eintritt. Und das hat sich nicht geändert.
Ja, das wäre auch furchtbar. Ne? Also Christus sagt, aus eigener Kraft könnt ihr nichts tun.
Ja.
Wenn ich so ein Leistungsevangelium, also wenn ich irgendwas machen müsste, um gerettet zu werden, ich hätte ja keine echte Chance.
Ja.
Auf der anderen Seite wird ja manchmal so ein bisschen, hast du vielleicht auch schon gehört, Martin Luther hatte ja dieses, diesen Kampf gekämpft. Er hatte auf der einen Seite, hat er gesagt, wir sind durch den Glauben gerettet nach Paulus. Und auf der anderen Seite liest er aber Jakobus und sagt, die strohene Epistel. Denn da müssen die Taten mitzukommen. Mhm. Und diesem Konflikt stand er ja auch. Und hat er ja auch gedacht, haben wir hier ein falsches Evangelium. Hat es aber drin gelassen, das Buch, und hat es übersetzt. Und heute verstehen wir es vielleicht ein bisschen leichter, wo die Zeit sich geändert hat, wo so viele Leute vor uns studiert haben. Es gehört zusammen. Also die Liebe wird die Werke hervorbringen.
Genau. Oder auch anders, nicht? Manche sagen, ja, für uns ist der Tod Jesu das Wichtigste. Mhm. Natürlich ist es wichtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Leben Jesu auch wichtig war. Denn er hat 33,5 Jahre gerecht gelebt und hat alle Gerechtigkeit erfüllt. Ja, warum? Für uns, damit er sie uns einmal schenken kann. Mhm. Also ist das Leben Jesu genauso wichtig zur Erlösung als der Tod Jesu. Mhm. Und was Jesus jetzt im Himmel macht, genauso wichtig, denn mit dem Tod Jesu ist die Erlösung noch nicht vollendet, denn er ist ja jetzt noch wirksam im Himmel und wirkt durch seinen Geist an uns, und das gehört auch noch dazu. Darum haben wir diese drei wichtigen Bereiche. Jesus, das Leben Jesu, erster Engel, das Sterben Jesu, zweiter Engel, das Leben mit Jesus heute, dritter Engel. Und das hast du immer im Evangelium. Ich bin der Weg, Johannes 14, Vers 6, die Wahrheit und das Leben. Wieder die drei Aspekte. Ich bin der Weg zu Gott, also wenn du zu Gott finden möchtest, erster Engel, komm zu mir. Ich bin die Wahrheit über den Sieg über die Sünde, das ist am Kreuz geschehen. Und ich bin das Leben. Jetzt kann ich mit dir und durch dich leben. Das eine ist also die Information über Gott. Das andere ist die Rechtfertigung, das Sterben mit Gott. Und das andere ist die Heiligung, der dritte Teil, nämlich das Leben aus Gott.
Interessant. Es ist schön, dass das so zu sehen. Ich habe das noch nie vorher in diesen Aspekten gesehen, die dreifache Engelsbotschaft.
Ja?
Also man kennt immer, die unterrichte ich auch, die prophetische, darf ich das so nennen, Standardauslegung. Ja. Natürlich, die vertreten wir alle und die kennen wir alle. Aber diesen Ansatz, den du hast, den finde ich so interessant, dass ich echt froh bin, dass wir uns darüber mal unterhalten können.
Ja, es hängt und steht und fällt mit Jesus. Denn Jesus gestern, heute und in Ewigkeit sind wieder die drei Aspekte. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist ja auch unser Schöpfer, erster Engel. Mhm. Er ist unser Erlöser, zweiter Engel. Und er ist unser König, dritter Engel. Und wir vergessen oft das eine. Heute wird der Schöpfer weggelegt. Man redet heute nicht mehr vom Schöpfer. Evolution, das werden wir noch kennenlernen. Die Erlösung ist ganz wichtig am Kreuz, aber dass Jesus jetzt König ist, hört man nicht. Und dass er sein Reich aufrichtet. Mhm. Man betet zwar, dein Reich komme, und hat keine Ahnung von dem Reich Gottes. Mhm. Ja? Also wir haben hier wichtig diese drei Aspekte. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Weisheit, und das möchte ich noch ein bisschen im Korintherbrief anschauen, damit wir auch ein paar Bibeltexte damit hineinnehmen. Was mich so fasziniert ist, 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30. Und da hast du diese Aspekte wieder drinnen. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus, welcher uns gemacht ist von Gott. Achtung, Jesus ist mir gemacht, zur Weisheit. Das ist der erste Engel, das Wissen um Gott. Dann ist er mir gemacht zur Gerechtigkeit. Das ist der zweite Engel, nämlich Jesus stirbt für mich, aus Babylon auszugehen. Werden wir noch kennenlernen. Und er ist dritter Engel, uns gemacht zur Heiligung. Also Jesus ist alles. Er ist meine Weisheit, meine Rechtfertigung und meine Heiligung. Und alles ist Erlösung.
Das ist interessant, dass das so passt. Ist mir nie aufgefallen, dass man diese Sachen so einsetzen kann in die erste, zweite, dritte Engelsbotschaft. Das habe ich das erste Mal wirklich von dir gehört. Und ich glaube, das ist so interessant, dass wir das mal weitergeben können. Denn die dreifache Engelsbotschaft unter diesem Aspekt zu lesen, hat was irgendwie, bewegt das Herz.
Ja, und es ist auch dann letztlich eine Erfahrung, die du machst, die dir zum Sieg verhilft. Mhm. Und weißt du, manches Mal heißt es ja, die Christen sollten erlöster reinschauen, dann würde ich auch Christ werden. Wenn ich so die Christen, auch uns als Adventgemeinde oft sehe, wir sind so oft so unter Leistungsdruck. Ich muss heiliger werden, ich muss noch, der Heiland kommt bald, ich muss perfekt sein. Und dann gibt es Leute, die gehen aus der Kirche raus, weil sie sagen, das schaffe ich nicht, ich bin so unter einem Leistungsdruck. Die haben das Evangelium nicht verstanden.
Mhm. Es gibt auch die andere Seite, ne? Man sagt, ich muss gar nichts machen.
Genau.
Gott nimmt mich als Sünder in den Himmel.
Das ist auch.
Es gibt irgendwie also so beide Seiten und beides ist nicht das Evangelium, nicht das, was wir kennen.
Nein, das ist nicht das ganze Evangelium, das ist ein Teil nur. Mhm. Weil das ist nur ein Teilaspekt.
Ja. Das eine ist, ich habe davon gehört, aber ich mache nichts weiter.
Ja.
Das andere ist, ich muss unbedingt irgendwie aus eigener Kraft mich verändern. Ja. Ja. Wir sagen das aber, das ist so komische Worte, Liberalismus, Fanatismus. Aber der Teufel versucht halt, jeden Menschen dahin zu drängen. Ja, dass er nicht auf dem Grad der Wahrheit bleibt.
Ich habe mal eine Predigt gehalten über das Thema liberal, konservativ oder treu.
Ja, das weißt
du, kenne ich. Ich lasse mich weder in die eine Seite noch in die andere hineindrängen.
Ja.
Ich bin weder liberal noch konservativ. Es ist beides falsch, weil der Teufel sagt, du kannst beim Pferd rechts oder links runterfallen, das ist mir völlig egal. Mhm. Wichtig ist diese Ausgewogenheit des Evangeliums, diese Treue, nicht den Mittelweg zu gehen, sondern die Mitte des Weges. Weder zur Rechten noch zur Linken zu weichen, aber in der Mitte des richtigen Weges zu gehen. Und Jesus ist der Weg. Mhm. Und er war ausgewogen.
Ja.
Er war natürlich den Liberalen zu konservativ und den Konservativen zu liberal.
Oh, ich hab ja gestaunt. Ich habe gestern Morgen meine Morgenandacht darüber gelesen. Habe ich bei Ellen White gelesen, wie hat Christus eigentlich die ersten 30 Jahre seines Lebens hier auf Erden gelebt?
Ja.
Sie sagt, er war Zimmermann, er hat in einer kleinen Werkstatt gearbeitet, er war ganz treu in dem, was er gemacht hat. Und da habe ich mich gestern mit meiner Frau drüber unterhalten und gesagt, stell dir mal vor, du hättest Christus damals kennengelernt, wie er dir eine Tür einbaut in dein Haus oder den Dachstuhl neu macht. Er wäre bestimmt ein ganz treuer Arbeiter gewesen, er hätte dich nicht übervorteilt, er wäre ganz lieb gewesen, hat sich nicht schlecht ausgedrückt. Da muss man in Erinnerung bleiben. Ich dachte, Christus wusste, welches Amt er hat. Mit 12 Jahren gibt er schon das Zeugnis. Er wusste, was er tut. Aber er ist trotzdem treu in dem Weg geblieben, den er von Gott bekommen hat. Mhm. Also er ist nicht bei jedem in die Haustür geplatzt und gesagt, du musst das jetzt alles wissen. Obwohl man eigentlich denkt, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Eigentlich ist es seine Aufgabe.
Eine dringliche Botschaft gewesen ist.
Genau, ja. Aber er hat es auf die Art und Weise verbreitet. Und wir sehen die Saat, die er gestreut hat dadurch, ne? Durch seine ehrliche, aufrichtige Art, durch diese Liebe, die er ausgestrahlt hat, wo er, nachdem er gestorben war und aufgefahren ist, eine Predigt von Petrus zu Pfingsten und die Saat, die Christus gesät hat, plötzlich sieht man, da sind Tausende von Menschen. Und es war so, so unscheinbar irgendwie. Aber Christus hat es auf die richtige Art und Weise rübergebracht.
Genau.
Die einen mögen ihn Fanatiker genannt haben, die anderen müssen, so wie zum Beispiel Judas hat bestimmt gesagt, du bist nicht scharf genug. Aber Christus ist seinen Weg gegangen und Gott hat es gesegnet.
Ja.
Ein Riesenvorbild.
Und das möchte ich auch tun und ich möchte uns allen ermutigen, dass wir wirklich auch diesen Weg so gehen, wie Gott es möchte. Und dass er durch uns wirken kann.
Mhm.
Denn so sagt ja auch Jesus, mein Vater wirkt durch mich. Und das ist ja für uns ein großes Vorbild.
Mhm. Ja. Wenn wir jetzt noch, uns die drei Engelsbotschaften nochmal angucken, du hast ja, also das soll jetzt auch, das schaffen wir natürlich nicht heute alles, aber da lesen wir von diesen, von den drei Engeln, die diese Botschaft verkündigen. Jetzt hatte ich mich zu Hause gefragt, ich habe mir das hier mit aufgeschrieben, jetzt hast du es, glaube ich, schon beantwortet, fast. Ich hatte mich gefragt, warum diese Botschaft Drei-Engels-Botschaft heißt. Reicht da nicht ein Engel? Hätte nicht ein Engel diese Dinge verkündigen können? Alle einfach nacheinander. Also warum werden hier drei Engel nacheinander geschickt? Der erste Engel verkündigt das, der zweite das, der dritte das.
Ja.
Denn eigentlich, ein Engel flog und der hatte das alles zu verkündigen. Weil es ist doch ein Botschafter, eine Gemeinde, die das verkündigen muss. Warum wird das hier geteilt?
Das Zeugnis Jesus sagt es uns ein bisschen, weil das drei Stufen sind, die wir gehen müssen. Und ich werde dann einmal, wenn wir die 7 Glaubensstände durchmachen, werde ich das genauer noch erklären. Das sind tatsächlich drei Stufen. Und wenn wir kluge Missionare sind, dann müssen wir auch diese drei Stufen mit den Leuten durchgehen. Wir machen oft den Fehler, dass wir von den Leuten etwas erwarten, was sie nicht können. Sie sind noch in Babylon, sie können das noch nicht. Aber ja, gesagt haben wir es ihnen und jetzt meinen wir, sie müssten es tun. Wir brauchen diese drei Stufen. Und ich muss wissen, wenn ich mit jemandem rede, wo fange ich an und wo höre ich auf? Was sage ich wem, wann? Und der erste Engel, der hat eben die erste Botschaft und damit sollen wir anfangen und nicht mit der dritten Engelsbotschaft. Mhm. Wir erschlagen die Leute oft mit dem Evangelium und leuchten ihnen mit der vollen Wahrheit ins Gesicht und wir wundern uns dann, dass sie die Augen zumachen und nicht sehen wollen. Ja, da sind wir selber schuld. Mhm. Und Gott will uns damit sagen, du, das hat alles seine Zeit. Mhm. Der erste Engel ist am Anfang. Und dann kommt der zweite. Und bitte vergesst den zweiten nicht. Denn wir machen es oft so, dass wir die Information des ersten Engels geben und dann erwarten von ihnen, dass sie gehorsam sind. Mhm.
Ja. Das geht nicht. Das ist so ein bisschen manchmal so das Gleichnis, das Gott uns auch in die Natur gelegt hat. Also meine Frau, die ist gerade zu Hause dabei, Erdbeeren zu pflanzen. Mhm. Man sieht an diesem Bild ja, man legt ein Saatkorn, dann wird es gegossen, und dann wartet man ab, dass da was hervorkommt. Und dann kümmert man sich um diese Pflanze. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, Gott zeigt uns darin, wie wir auch die Evangeliumsarbeit machen sollen, das Evangelium verkünden sollen. Wir legen ein Saatkorn, also wir geben das Wort weiter. Das ist der erste Engel, würdest du sagen.
Ja.
Wir geben das Wort weiter. Und dann, dass der Regen drauf fällt, dass da Wasser drauf kommt, dafür bete ich. Ich bete, dass der Heilige Geist das Herz des anderen erreicht. Und dann, wenn die Saat aufgeht, dann neigen wir ja manchmal dazu, vielleicht hast du das Erlebnis auch gehabt, als ich das vom Evangelium gehört habe, da wollte ich, dass jeder das genauso lernt wie ich, ganz eifrig. Ja. Und man wollte die Saat aus dem Korn ziehen.
Ungeduldig.
Und man macht dabei immer die Pflanze kaputt.
Ja.
Und man muss sich um diese Pflanze kümmern. Und es dauert eine Weile, bis diese Pflanze, erst sieht man sie langsam hervorkommen. Also erst der Halm, dann die Ehre, dann die volle Frucht.
Genau.
Das dauert und man muss sie pflegen, diese Pflanze.
Es hat alles seine Zeit, sagt der Salomo. Mhm. Und die erste Engelsbotschaft fängt eben an mit dem Thema. Und wenn ich das lerne, dann sollte ich auch mit dem Thema anfangen und nicht mit irgendeinem anderen Thema. Mhm. Weil das schaffen die Menschen nicht. Das ist alles ein Wachstum. Das ist alles ein Stufenleiter hin zur Heiligung, zur Vollkommenheit in Christus.
Ja. Und es beginnt mit fürchtet Gott
und gibt ihm die Ehre. Es beginnt damit.
Ja.
Unweigerlich.
Ja, ich glaube, die Erfahrung, die haben wir beide schon gemacht in der Missionsarbeit.
Ja, natürlich. Das,
ich habe auch manchmal wirklich von hinten angefangen.
Ja, wenn du den Schritt, den zweiten vom ersten machst, dann wirst du hinfallen. Und du wirst dich dann wundern, dass die Leute nicht kommen oder nicht mitgehen und dann sagen, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Du bist mir so extrem oder was auch immer
das absolut, ist. Absolut, ja. Mhm. Und zu Recht, nicht wahr, dass die Leute sowas ablehnen, zu Recht.
Ja, klar, weil wir sie überfordert haben.
Ja. Welches Recht habe ich auch, zu einem Nachbarn zu gehen, an der Tür zu klopfen und sagen, du musst übrigens so und so und so und so leben.
Ja. Wie viel Zeit hat Gott mit mir verbracht, bis ich dorthin gekommen bin, zu erkennen, dass ich so sein muss? Mhm. Ja, wie viel Geduld hat er gehabt? Die muss ich aber mit den anderen auch haben.
Absolut.
Genau.
Das Schöne an dieser Botschaft ist ja, dass sie wirklich an wirklich alle Menschen gerichtet ist. Also wenn diese Botschaft an alle Völker, Nationen, Sprachen, Stämme geht, dann können wir wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass Gott jedem Menschen die Möglichkeit gibt und die Chance einräumt und auch das Potenzial sieht, dass er ihm folgen kann. Also dass sowohl du als auch ich, als auch mein Nachbar, als auch irgendjemand irgendwo auf der Welt, selbst die größten Verbrecher, diese Botschaft hören müssen.
Das ist auf alle Fälle ganz klar. Und da gibt es keine Ausnahme. Alle Sprachen, ob das jetzt aus dem Iran Leute sind oder aus Indien oder wo auch immer es sind, die gehören dazu. Aber auch interessant ist eines, wenn du das genau anschaust in Vers 6, Offenbarung 14, Vers 6, dann ist es besonders für die, die auf Erden wohnen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was heißt das? Und wenn du dann im Griechischen nachschaust, heißt es, die, die auf der Erde sitzen, die da sesshaft sind. Mhm. Das heißt also, es gibt Leute, die sind irdisch. Und irdisch gesinnt sein heißt einfach, die sind da zu Hause. Okay. Und wir Kinder Gottes haben ja eine andere Heimat.
Die Stadt, die die Grundfesten hat.
Wir sind im Himmel schon angesiedelt. Ich habe jetzt eine Predigt gehalten, ihr könnt es euch also anhören, über Henoch, der schon im Himmel mit seinen Gedanken gewesen ist und ein Bild ist für die Christen in der Endzeit.
Wie Paulus sagt, euer Bürgerrecht, aber ist im Himmel.
Richtig, wir sind also eigentlich nicht mehr Sesser. Wir sagen, wir sind hier Pilger. Mhm. Und da kommt ja die Pilgerreise und so weiter vor. Wir sind eigentlich Pilger. Mhm. Wir geben diese Botschaft denen, die keine Hoffnung haben, weil diese Erde ihre Heimat ist und die zergeht ihnen vor ihren Augen, zerbricht sie. Und das sind arme Leute. Was wird denn in der Zukunft passieren? Sie haben keine Hoffnung. Es wird alles mehr und mehr und mehr kaputt. Ja. Und denen darf man die wunderbare, frohe Botschaft bringen des ewigen Evangeliums.
Das ist schön, wenn jemand, also es wird in der Bibel ja mal so ein bisschen gezeigt, er ist gefangen in Finsternis oder die da in der Finsternis leben, also die in einem Gefängnis sind, das sie vielleicht gar nicht mal sehen können, weil sie wirklich im Dunkeln sind.
Ja.
Und denen dass die Botschaft vom Sieg zu bringen, also dass sie frei werden können, genau. dass die Gefangenen frei werden, dass sie aus der Finsternis ins ewige Licht gehen können.
Genau.
Aber das ist schön, also mir macht es immer so ein bisschen Mut, wenn ich Menschen sehe, auch in den Missionsfeldern, wo ich eigentlich denke, die haben Charakter, da werde ich nichts erreichen, da habe ich keine Chance. Aber dann daran zu denken, dass Gott sogar aus einem Saulus einen Paulus gemacht hat, jemand, der die Christen verfolgt hat, der sie wirklich scharf kritisiert hat, der auch hochintelligent war, also dem sie kaum widerstehen konnten. Und den hat Gott mal eben ganz kurz umgedreht. Und der war nachher der große Eiferer.
Genau.
Und davon gibt es Tausende in der Welt.
Es ist niemand ein hoffnungsloser Fall,
ja.
Wo wir oft sagen, bei dem brauche ich gar nicht anfangen, mit dem brauche ich gar nicht reden. Wir werden das noch besprechen dann, wenn wir über die 7 Glaubensstände sprechen oder auch dann über die erste Engelsbotschaft. Es ist jeder eigentlich ein Kandidat für den Himmel und auch jeder kein hoffnungsloser Fall.
Mhm. Ja, genau, deswegen dürfen wir diese Botschaft an alle Menschen weitergeben.
Ja, ja.
Was haben wir denn für eine Möglichkeit? Also was können wir tun, wenn wir uns als die drei Engel sehen, also als die Botschafter, die ein ewiges Evangelium zu verkünden haben auf dieser Welt? Weil was können wir tun, um das weiterzugeben? Also was ist die richtige Art und Weise? Du hast ja viel Erfahrung. Du warst lange Heimatmissionsleiter der Österreichischen Union. Du hast ja in den Gemeinden so ein bisschen beobachtet, welche Mittel sie haben, was sie gemacht haben. Welche Gemeinde war nun besonders erfolgreich? Welche war vielleicht nicht so erfolgreich? Welche Mittel waren gut? Was können wir heute tun, um eben diese Botschaft an die Welt zu bringen, sodass auch mein Nachbar diese Dinge annehmen können?
Ja, ich habe jetzt 3 Predigten aufgenommen. Ihr könnt sie euch auch bei Amazing Discovery anhören. Menschen nach dem Herzen Gottes. Mhm. Und da ging es um Hiob und die erste Engelsbotschaft. Da ging es um David und die zweite Engelsbotschaft und um Henoch, die dritte Engelsbotschaft. Und da ist mir bewusst geworden, dass der Henoch, genauso wie du es auch gesagt hast, in Bezug auf Jesus, der hat einfach gelebt, sein tägliches Leben gelebt.
Mhm.
Und wenn wir, und das ist das Erste, uns mit dem Evangelium wirklich auseinandersetzen und die 3 Stufen des Evangeliums verinnerlichen und verstehen und dann auch ausleben und sie zuerst einmal uns predigen, dann ist das schon das, was wir tun sollen. Denn im Prinzip brauchen wir gar keine großen Vorträge halten. Man könnte eigentlich über unser Leben schreiben, lebe so, dass dich die Leute fragen.
Verstehst du?
Ja. Mhm. Lebe so, dass dich die Leute fragen. Sieh darin eine Ehre, dass du die dreifache Engelsbotschaft auslebst.
Mhm.
Und dann werden sie dich fragen, warum machst du das anders? Warum bist du so ruhig, so ausgeglichen? Warum schaffst du das in deiner Ehe? Und so weiter und so weiter. Und dann kannst du ihnen erzählen.
Mhm.
Dann kannst du ihnen sagen, aber bitte fang beim ersten Engel an und nicht beim dritten. Ja, also ich denke, wir sollten eine Ehre darin sehen, anders zu sein als die anderen und sind gleichzeitig damit ein Engel. Wie man oft sagt, du bist ein Engel.
Mhm.
Ja, du hast mir wirklich Licht gebracht.
Ja.
Du hast mir den Weg gezeigt aus dem Gefängnis. Du hast mir gezeigt, wie es wirklich geht.
Mhm.
Es funktioniert, weil die meisten Menschen möchten eine glückliche Ehe haben, sie möchten Frieden haben, aber wo ist denn der Friede, wo sind die glücklichen Ehen?
Mhm. Ja,
sie möchten gerne und sie wissen nicht wie. Und du weißt das durch die dreifache Engelsbotschaft.
Mhm. Und es gibt ja auch viele falsche Evangelien, ne? Also Menschen, die sagen, ich habe den richtigen Weg für dich, ich habe die Lösung für dein Leben. Und davon gibt es 1000 Angebote in der Welt.
Ja.
Und so oft sind Menschen da schon reingefallen und haben gesehen, das war doch nicht die Erfüllung. Sie haben alles Mögliche probiert, also alle möglichen Religionen auch ausprobiert und viele Dinge,
genau.
Aber nie wirklich das Evangelium gehört. Und ich glaube, wenn Sie das sehen, also wenn das wirklich vorleben, das heißt doch, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Ja.
Ich glaube, was die Menschen wirklich sehen müssen, ist einfach, dass die Wahrheit nicht nur gesagt wird, sondern dass sie sie erkennen können. Also sie können das sehen. Das heißt doch auch, es wird nicht mehr von einem Knecht verlangt, als er treu ist.
Und das ist ja eigentlich die Thematik heute. Weißt du, wie ich angefangen habe als junger Prediger, da hat man noch anders arbeiten können. Da hat es geheißen, was ist Wahrheit? Mhm. Und dann hast du die Wahrheit verkündigt. Und dann hast du gesagt, ich bin jetzt schon 30 Jahre in der Wahrheit. Ja. Das geht halt nicht mehr. Du musst heute anders arbeiten und das hat mir eben geholfen, diese Arbeit mit den Buchevangelisten und dann auch in der Heimatmission und so weiter, zu sehen, die Menschen heute fragen nicht nach Wahrheit. Sie sagen, Wahrheit, das ist so, ja, du hast eine Wahrheit, ich habe eine Wahrheit, jeder hat so ein, individuell.
Das ist heute der Zeitgeist.
Aber die Leute fragen heute, funktioniert es? Zeig mir deine Wahrheit. Funktioniert's? Dann nehme ich sie an. Verstehst du? Das heißt, die Leute fragen heute, funktioniert's? Und wenn wir das im Leben vorleben können, das funktioniert, das Evangelium, ja, dann gibt es nichts anderes, als die anderen sagen, okay, bitte, ich möchte es auch machen, weil das hat funktioniert.
Ja. Ich glaube auch, das ist etwas, was uns verheißen ist. Ich glaube, wenn wir Christus annehmen im Herzen und wenn diese Geistesfrucht hervorkommt, Freude, Liebe, Langmut, diese Dinge, dann glaube ich, kann eine Stadt, die auf einem Berg ist, nicht verborgen bleiben. Genau. Die Menschen sehen, dass irgendwas noch anders in dir. Genau. Ich bin auch überzeugt davon, dass Christus, bevor er zum Messias getauft wurde, dass er vorher schon einen riesen Einfluss hatte auf die Menschen.
Natürlich.
Einfach durch die Art und Weise, wie er war.
Und zwar im täglichen Leben.
Im täglichen Leben.
Im ganz einfachen täglichen Leben. Mhm. Und das müssen wir lernen, dass wir einfach dieses tägliche Leben so leben, dass Gott durch uns wirken kann. Mhm. Und dann bewegen wir die Leute.
Absolut. Und das ist was völlig anderes als dieser Druck, den einige haben, die sagen, ah, ich muss heute noch irgendjemand das Evangelium bringen, ich muss noch das und das und das muss er noch wissen und das. Ja. Habe ich heute schon irgendwie 3 Leute missioniert? Ja. Das ist natürlich, ich meine, ist ja nett, dass man das versuchen will und löblich, wenn es für den Herrn ist, aber es ist manchmal der falsche Ansatz und setzt den Menschen unter Druck und man sieht dann nicht mehr die Freude und die Liebe und die Ausgeglichenheit. Man sieht dann nur, ich muss das jetzt tun, um mir irgendwie vielleicht das ewige Leben zu verdienen.
Also, lebe so, dass dich die Leute fragen. Unser Leben ist Mission.
Das, genau. Und das macht, glaube ich, auch diese dreifache Engelsbotschaft aus, gerade auch den dritten Engel. Ne? Oder vielleicht noch viel mehr den vierten Engel aus Offenbarung 18. Erinnerst du dich? Der sein Licht erfüllte die ganze Erde. Also der ist ja die ausgelebte dreifache Engelsbotschaft, dieser vierte Engel in Offenbarung 18. Und der leuchtet. Und die ganze Welt sieht es. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis am Ende der Zeiten, wie wir die Menschen erreichen können, auch heute.
Natürlich, weil wenn du eine Kerze hast, ist es schon hell. Mhm. Aber wenn du 100 Kerzen hast, wird es immer heller. Und je mehr Menschen das Evangelium verstanden haben und ausleben, desto heller wird es in dieser Welt.
Ja.
Auf alle Fälle.
Absolut. Hey, vielen Dank. Lass mich noch kurz fragen. Wir wollen ja, wir haben ja heute ganz kurz mal angerissen, also was ist diese wichtige Botschaft, die Welt heute erfahren muss? Und wir haben geguckt, wie geben wir sie am besten, also geschickt weiter? Und wir haben diesen Ansatz gesehen von dir, diesen evangelistischen Ansatz, diese 3 Dinge, die da aufgezählt werden, die wir auch ganz oft sehen, Weg, Wahrheit, Leben, auch die erste, zweite, dritte Engelsbotschaft. Wir werden jetzt ja mindestens noch 1-2 Sendungen hinterher noch machen, noch mehr Sendungen, und gucken uns an, was ist dieser Kern dieser dreifache Engelsbotschaft? Was erwartet uns in der nächsten Sendung? Also was können wir schon vorhergeben, was wollen wir uns als nächstes angucken?
Naja, es geht darum, dass du, wenn du mit Leuten zusammenkommst, mit vielen Leuten zusammenkommst, die gar nicht an Gott glauben. Mhm. Ja, was mache ich mit so einem Menschen, der überhaupt nicht an Gott glaubt? Da kann ich nicht sagen, du, der Sabbat ist der richtige Ruhetag. Ich muss da anders anfangen. Und der erste Engel erklärt uns, wo wir anfangen und wie wir das machen können. Das wird eine spannende Reise durch dieses Evangelium.
Ich freue mich drauf. Ich habe ja schon ein bisschen deine Vorträge mir angucken können und ahne schon, wo es hingeht, auch wenn ich es auch noch nicht genau weiß, aber ich weiß, es wird bestimmt spannend. Also ich freue mich drauf, dass wir uns über dieses Thema unterhalten. Und erstmal herzlichen Dank dir, dass du die Zeit genommen hast. Wir werden also noch fortsetzen und natürlich auch an unsere lieben Zuschauer. Danke, dass ihr dabei wart. Und seid nächste Woche dabei, wenn wir dann darüber sprechen, wie gebe ich denn diese Botschaft direkt weiter? Welche Möglichkeiten habe ich denn heute, den Auftrag, den Gott mir gegeben hat, auch wirklich umzusetzen in der Welt? Also nächste Woche dann zu Eisberg voraus 62. Gottes Segen euch.